Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns heute zum 100. Mal über den Predigttext, der dann in 2 Wochen Grundlage für die Predigt sein kann. Und wir machen das, weil es uns Freude macht und weil wir denken, dass dabei bestimmt auch gute Ideen entstehen für die Predigtarbeit oder für den Umgang mit dem Text. Und vielleicht könnt ihr ja daraus auch eine Idee für eure Predigt entwickeln. Und wir, das sind heute ich, Esther. Ich bin Pfarrerin in Württemberg und gerade noch am Pfarrseminar in Stuttgart. Und ich unterhalte mich heute mit Janina. Hallo. Wer Hi. Bist du? Wo bist du? Was machst du?
Hi. In die Runde, wer auch immer uns zuhört. Ich bin eigentlich oft Nina genannt. Und wohne in München, mache hier mein Vikariat seit letztem September in einer Kirchengemeinde. Und über eine Freundin bin ich gefragt worden, ob ich hier und heute mal mitmachen möchte. Und da ich über den Text selber auch predigen muss in einigen Wochen, habe ich gerne Ja gesagt.
Ja, und vielen Dank schon jetzt, auch das so unbekannterweise mitzumachen. Das ist richtig toll. Wir unterhalten uns über den Text für den 2. Sonntag nach Trinitatis aus Lukas 14 und du hast dich bereit erklärt, ihn vorzulesen. Genau, also
ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14 und wir fangen an mit Vers 15 bis 24. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird.
Vielen Dank. Was sind so deine Gedanken beim Lesen oder ja, vielleicht auch Fragen?
Ja, also als ich den Text das erste Mal gelesen habe, bin ich direkt in den Ausreden hängen geblieben. Also ich sag irgendwie schon direkt Ausreden, das ist ja schon eine Deutung und nicht Entschuldigung. Genau, also ich erinnere mich, dass ich Predigten zu dem Text gehört habe, wo darüber gesprochen wurde, dass das sehr gute Entschuldigungen seien. Und ich habe es gelesen und habe gedacht, nee, das sind einfach wirklich Ausreden. Da weiß jemand Bescheid, dass ein großes Fest ist, ist seit Wochen eingeladen und wenn es dann der Fall ist, fällt den 3 Eingeladenen eine schlechte Ausrede ein.
Ja, stimmt, sehr aufmerksam, dass die das ja nicht sagen, als sie eingeladen werden, sondern als sie quasi abgeholt werden.
Genau.
Also, als die Stunde des Abendmahls kam, ja, stimmt.
Ja, und ich habe dann auch, genau, der zweite Gedanke war dann, was ist das für ein Zeitpunkt, Stunde des Abendmahls, was ist das überhaupt für ein Fest, das da stattfindet, warum, also in der Luther-Übersetzung Abendmahl, dann ein bisschen rumgeguckt. Das ist ja einfach das Hauptmahl, also das wichtigste Essen am Tag. Und ich weiß jetzt nicht, ob man abends um die Uhrzeit trinkend noch auf den Acker muss oder ob man das nicht auch hätte morgens machen können. Und ob man, wenn man verheiratet ist, nie mehr zu Freunden gehen kann. Also ich hoffe doch nicht.
Ja. Und ob man die Ochsen jetzt nicht vielleicht auch noch am nächsten Tag angucken kann.
Genau. Ja.
Doch, es ist schwierig, eine andere Deutung als die Ausrede für diese Antworten zu finden. Oder mir kommt es auch schnell immer, dass die sich rausreden und die Gründe vorschieben, warum es nicht geht. Und ich kenne das ja auch. Also, wenn ich nicht wohin will, warum auch immer, dann suche ich nach einem objektiven Grund und sage, es geht jetzt halt nicht, weil ich morgen früh aufstehen muss oder so.
Ja, ja. Und ich habe dann auch über Ausreden nachgedacht und habe gedacht, dass in der Corona-Zeit das irgendwie manchmal auch ganz praktisch war, dass man immer sagen konnte, oh, ich habe so ein Kratzen im Hals. Ich glaube, ich komme lieber nicht.
Da wollte dann auch niemand mehr, dass man kommt. Ja.
Genau. Und diese, also so sehr praktische Ausrede, finde ich, hat man jetzt nicht mehr. Also nach der Corona-Zeit und sucht sich vielleicht eine andere. Und eigentlich sind Ausreden ja auch, finde ich, erstmal legitim, weil man halt vielleicht auch so ein inneres Gefühl hört, das einem sagt, oh, mir ist alles zu viel. Und ich weiß gerade nicht, wie ich das anders sagen soll, als ja eine schlechte Ausrede vorzubringen. Aber es ist ja auch okay, Nein zu sagen. Also man darf ja auch Nein sagen zu Dingen.
Und es ist ja auch irgendwie höflich, oder? Also halt nicht zu sagen, ich habe jetzt halt keine Lust. Also das stößt ja vielleicht jemand anderem mehr vor den Kopf, als sowas einigermaßen Sachliches vorzubringen. Also klar, wenn ich das höre, dann denke ich mir, ja, okay, das ist vielleicht das eine, aber da gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Grund. So, also von der Seite dessen, dem abgesagt wird, der macht sich ja auch seine Gedanken und deutet es dann. Und ja, aber irgendwie vielleicht ist es...
Also ich bin mir echt unsicher, ob es mir nicht lieber ist, dass mir jemand sagt, ich mag dich, aber ich habe heute Abend einfach keine Lust.
Ja,
also stimmt. Vor allen Dingen, weil diese Ausreden sind halt ja so ehrlich. Offensichtlich.
Ja, genau. Richtig. Ich denke nur, manchmal will man ja auch nicht kommen, weil man Leute nicht so sehr mag.
Ja.
Und da will man vielleicht nicht sagen, mag dich jetzt halt nicht so gern. Also ja, aber grundsätzlich finde ich auch, Ehrlichkeit ist schon auch ein hohes Gut und manchmal unangenehm, aber eigentlich, ja, tragfähiger.
Ja, so. Nee, du hast schon recht. Also manchmal sind Ausreden ja auch irgendwie ein Schutz für die Person, der man die Ausrede entgegenbringt.
Ja. Das finde ich das Tolle an dem Text oder generell an diesen Erzählungen, dass ja so viel offen bleibt. Also ich erfahre ja überhaupt nichts darüber, warum die absagen. Eigentlich. Also was die Motivation ist, nicht zu dieser Einladung zu gehen. Weil an sich ist es ja toll, wenn man so zum Abendessen eingeladen wird und sich um nichts kümmern muss und einfach nur kommen muss und hinsitzen und essen so und andere trifft. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass die sich kennen und schon öfter beieinander waren. So.
Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Auch weil die so spezifisch benannt sind. Also es gibt einen ersten, einen zweiten und einen dritten. Und die anderen, die dann ja später kommen, sind irgendwie so eine unbekannte Masse.
Ja. Genau, und da ja genauso, da bleibt die Motivation ja auch offen. Also warum lädt er dann die ein? Also halt aus Trotz und Zorn so, wenn die einen nicht kommen, dann lade ich andere ein. Ich lasse mir das jetzt von denen nicht verderben. Dann soll halt kommen, wer kommen kann. Oder, und warum kommen die dann? Ja. Also das ist ja, es wird ja auch gar nicht...
Also mich hat das ehrlich gesagt, das war, glaube ich, so der zweite Punkt im Text, der hat mich eher abgeschreckt. Also, dass ich gedacht habe, was ist denn das für ein unsympathischer Typ? Also schön, dass der so ein großes Fest macht, aber dann lädt er aus Zorn, also steht irgendwie in Vers 21 und je nachdem, ob man den Vers 24 noch dazu nimmt oder den als Anrede Jesu an die Gäste in der Situation, wo das Gleichnis erzählt wird, versteht, also was ist das für eine Art, ja, da einfach Leute von der Straße einzuladen, aber vielleicht bin ich zu idealistisch, nicht aus aus Barmherzigkeit oder Zugewandtheit oder Interesse an den Menschen, sondern aus Zorn und Rache gegenüber den eigenen Freunden.
Ja, ja.
Oder wie hast du das empfunden?
Ja, also ich stolper da jedes Mal wieder drüber. Also ich kann total verstehen, dass der zornig ist. Das wäre ich auch. Aber eben dann die Reaktion oder das, was daraus folgt. Also ist der Zorn jetzt der Grund, dass er die einlädt? Oder gibt es da noch so eine Pause? Also im Erzählten nicht, aber quasi zwischen dem, er war zornig und sprach, ist da vielleicht eigentlich so ein Moment von, okay, was mache ich jetzt? Und wen, also, was ist mir wichtig und wen könnte ich einladen? Also ist da quasi noch so ein Moment, der halt nicht erzählt wird?
Ja, und, okay, das finde ich gerade.
Und auch eine Verwunderung, weil ist es so angenehm? Also das, der Charakter von dem Fest verändert sich ja total, wenn ich Leute, die ich halt, also jetzt unabhängig mal davon, wer genau kommt, aber einfach Leute einzuladen, die ich gar nicht kenne, da weiß ich ja gar nicht, was passiert. So.
Das, ja.
Ja.
Ich finde, da kommt schon irgendwie so eine erste Idee oder was ich mir aufgeschrieben habe, irgendwie, worüber könnte man in der Predigt sprechen. Einmal sich selber zu hinterfragen, wen lade ich eigentlich ein? Ich hatte letztens Geburtstag, wen lade ich ein und wen vielleicht auch nicht. Und man kann natürlich auch die Gemeinde fragen, ja, für wen sind wir eigentlich einladend? Für wen haben wir die Türen ganz weit offen? Wer fühlt sich wohl und versteht unsere Gottesdienste? Oder und andere Veranstalter? Genau, wen sehen wir gern? Über wen freuen wir uns? Und bei wem hoffen wir, dass er oder sie absagt? Ja.
Also ich finde, es ist ein anstößiger Text, also immer noch. Irgendwie, ich habe auch ein bisschen nochmal gelesen und es ist ja irgendwie ziemlich eindeutig, dass das eben auch damals, er erzählt es ja auch bei einem Mahl und da werden, sage ich mal, ja Menschen sitzen, die so ihresgleichen sind. Also Pharisäer ist, glaube ich, da beschrieben. Und so in der Tradition damals war das ja auch die Idee, sich auch mit so einem Mahl abzugrenzen. Und ich glaube, das ist immer noch so. Also, wen lade ich ein? Ja, Leute, mit denen ich mich gut verstehe und wo ich mich wohlfühle und die sich auch wohlfühlen. Also es hat ja was von identitätsstiftend und ich grenze mich aber auch ab nach außen hin. Und was Jesus erzählt, ist ja so das Gegenteil. Also ja. Sag ich mal, wie nennt man das immer, in der Komfortzone sind, die sagen ab und dafür kommen Fremde und, sag ich mal, andere soziale Gruppen als die eigene. Und die feiern dann zusammen. Und das ist schon, finde ich, echt herausfordernd, so.
Ja.
Ja.
Und ich finde aber, was ich dann, den gleichen Gedanke hatte ich auch. Und ich habe gedacht, dadurch, dass Luther das an der Stelle mit Abendmahl übersetzt, bekommt es in seiner Zeit und aber auch in unserer Zeit schon auch, vielleicht so eine selbstkritische Note für die eigene Gemeinde. Dass man auch da fragt, genau, wer darf eigentlich an unserem Abendmahl teilnehmen und wer nicht. Und früher wurde Abendmahl ja häufig auch als, wurden auch bestimmte Personengruppen ausgeschlossen vom Abendmahl, was heute zum Glück, also ich zumindest nicht mehr so erlebe.
Zumindest theoretisch oder offiziell, ja. Aber wie du schon meintest, genau, wie ist unsere Form von Gottesdienst und eben auch Abendmahl und wen bezieht es ein und wen schreckt es halt auch ab, so.
Ja.
Ja.
Genau.
Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt entfleucht. Schade.
Dann sag ich sonst noch was.
Ja,
worüber gut. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Also wir sind jetzt sehr bei dem Gleichnis geblieben und wie kann man das Gleichnis verstehen? Und wir könnten nochmal sprechen darüber, in welcher Situation sagt Jesus das Gleichnis und auf welche Reaktion.
Mhm.
Also ich habe ja den Vers 15 mitgelesen mit diesem, also man könnte vielleicht sagen, es ist fast so ein Stammtischspruch, den die Person da einbringt. Also selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Also der wirft das so rein auf was Jesus da vorgesagt hat, was wir noch nicht besprochen haben.
Ja, genau. Und da kann man auch, und das erinnert mich wieder an das, was ich sagen wollte. Nämlich, dass es ja auch um das Reich Gottes geht. Also es ist ja ein Gleichnis, wie es im Reich Gottes sein wird. Und ich bin ja dann immer ein bisschen beruhigt, weil ich denke, ah, okay, das ist halt nicht unsere Realität. Also an manchen Punkten bricht es so durch, aber halt, es ist nicht die Wirklichkeit, in der ich lebe. Es ist eben noch nicht da, das Reich Gottes.
Aber es ist schon jetzt.
Es ist schon jetzt und genau, und das ist ja dann immer die spannende Frage, wo ist es schon? Aber ich finde es manchmal entlastend, wenn ich merke, oh, ich scheitere eben und es fällt mir viel leichter, die Menschen, die mir nahestehen, einzuladen, als die, mit denen ich nur schwer zurechtkomme oder, ja, die mir nicht so sympathisch sind. Genau. Also das macht den Kontext klar, aber gleichzeitig verweist es ja auf das, was davor war und was Jesus davor gesagt hat, ist jetzt auch nicht unbedingt einfacher zu hören, weil er ja eigentlich das genau schon als Aufforderung ausspricht. Also wenn du Mittagessen oder Abendessen machst, dann lade nicht deine Freunde ein, sondern Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde.
Ja, also ich habe zweierlei irgendwie dazu gedacht. Das war so der dritte Punkt, an dem ich mich aufgehängt habe, dass ich so gedacht habe, wie cool, Jesus crasht an der Stelle alle Erwartungen davon, wer eigentlich selig ist. Also die Leute, die da an dem Tisch sitzen mit ihm, wahrscheinlich haben eine ganz genaue Vorstellung davon, wer ist irgendwie gutgläubig, wer ist selig, wer ist schön fromm und wer verhält sich richtig und gerecht. Also auch direkt in den Augen Gottes. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, ich habe da einen anderen Vorschlag, wie das auch sein könnte. Ich habe irgendwie mir auf meinen Zettel hier aufgeschrieben, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wer eigentlich selig ist. Und wer eigentlich sich gerecht verhält. Das mochte ich sehr gerne.
Ja, und weil ja auch der das hört, so selbstverständlich darauf antwortet. Also das suggeriert ja, ich hab's verstanden. Also selig ist eben, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und dann antwortet ja Jesus auch wieder. Ich vermute mal anders, als derjenige es erwartet hat.
Genau, denke ich auch,
Und vielleicht ist das Gleichnis ja auch so ein, auch eine Antwort darauf, auf die Frage, wer ist selig, um das Wort zu benutzen, weil diese drei, die erkennen den Moment ja nicht. Also die merken ja irgendwie nicht, worum geht's hier jetzt gerade eigentlich.
Ja.
So, also irgendwie das habe ich irgendwie gelesen, die den Kairos, das Reich Gottes, der zieht an ihnen vorbei oder so. Oder den wie war das da? Den erkennen sie nicht, ja genau, es war erkennen. Und die anderen erkennen den. So, weil die kommen. Und vielleicht, ja.
Ich habe den Eindruck, dieser Mann, der denkt, es geht um das Essen. Also alle, die ein bestimmtes Essen essen, die machen alles richtig, so ungefähr. Ja, und mit dem Gleichnis sagt dann Jesus eigentlich, nee, es geht ums Zuhören. Also hörst du zu und kommst du, wenn dich jemand ruft? Und genau, das, also ich habe da den Eindruck, da kommt nochmal so diese Beziehungsebene rein. Es geht nicht um eine bestimmte Sache, die sich immer wieder wiederholen lässt, also zum Beispiel was essen oder, weiß ich nicht, in den Gottesdienst gehen oder so, sondern es geht auf ein achtsames Hinhören. Es geht um ein achtsames Hinhören und ja, auf eine Beziehung, die eigentlich da ist, zu antworten.
Ja, und mehr, und vielleicht auch um ein Merken oder Bemerken, aber das hat ja eben mit dem Hören zu tun. Worum geht's eigentlich? Also wozu bin ich eigentlich eingeladen? So, bin ich dazu eingeladen, dass ich was zu essen krieg? Also so überspitzt, jetzt geht's darum halt, dass ich versorgt werde. Oder geht's eben um, also das Essen ist der Anlass, aber nicht das Eigentliche. So vielleicht.
Ja.
Sondern es geht um das, ja. Ja, und ist irgendwie jetzt ein neuer Gedanke, den ich noch nicht hatte zu dem, zu dem Gleichnis. Ja.
Ich würde noch eine Sache sagen, die ich auch wichtig finde, wo ich aber selber am Überlegen bin, wie, also wie man das gut in der Predigt macht. Es ist ja schon sehr prototypisch, diese Menge, die dann genannt wird, also Arme, Verkrüppelte, Blinde und Lahme. Und genau, ich glaube, gerade aus einer Disability-Perspektive heute, auch in der Predigt und je nachdem, wenn man in der Gottesdienstgemeinde sitzt, ja, muss man schon darüber nachdenken, wie man darüber spricht.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Und du meintest vorhin, vor der Aufnahme, dass du auch die Bibel in gerechter Sprache den Abschnitt gelesen hast. Wie ist es denn da übersetzt? Oder
ja,
könnte
da
das
ist
quasi so ein Anfang sein, wie man.
Also da ist die Übersetzung ganz, also ganz genauso. Nur die Armen sind mit die armen Leute. Also da ist noch so diese Menge mehr betont, aber sonst ist es.
Okay.
Genau. Ich denke eher, was ich daran, also was ich denke, was schade ist zum Beispiel, dass davor die Personen sind ganz konkrete Personen. Und dann später ist es einfach so eine, ja, Menge ohne Namen. Ich glaube, darauf könnte man vielleicht eingehen, aber das wissen vielleicht auch andere noch mal besser als ich, wie man das macht. Aber man könnte auf jeden Fall noch mal nachschauen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Ja, oder man weiß nicht, das ist jetzt gerade so eine völlig unreife Idee. Also wie wäre das in der Predigt, aus dieser Masse eben Geschichten zu machen? Also dass das auch Menschen sind mit ihrer Geschichte und eben konkrete Menschen, die auch angesprochen werden, aber eben anders reagieren.
Ja.
Und weil sie denen dann, ja, ein Gesicht zu geben oder weiß nicht, also aus dieser anonymen Masse irgendwie Einzelne zu machen.
Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir echt gut, die Idee. Vor allen Dingen, finde ich, wird das auch dem gerecht, was Jesus in den Versen davor fordert. Also genau, die Menschen als Einzelne wahrzunehmen, einzuladen, ihren Wert zu sehen.
Ich bin darin auch hängen geblieben und dachte irgendwie, diese Schlussverse, das ist so, es geht so gar nicht um die Menschen, die dann kommen. So. Die verschwinden ja so ganz. Also es wird halt erzählt, dass die dann kommen, aber alles andere, also ganz viel bleibt ja offen. So. So ein bisschen habe ich das Gefühl, Hauptsache das Haus wird voll. So. Und das passt ja nicht so richtig, auch zu dem, was Jesus sagt, oder? Also zu diesem, die eben einladen. Und das hat ja auch was mit Wahrnehmen zu tun. und ernst nehmen und ja. Und in dem Gleichnis bleibt es dann halt so eine Masse.
Ja. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Bogen zu dem, dass es ein Gleichnis über das Reich Gottes ist. Also ich stelle mir schon vor, dass im Reich Gottes Einzelne wichtig sind.
Mhm.
Mit ihrem Wert und ihrer Lebensgeschichte, ihren Namen.
Mhm. Mhm. Ja, da irgendwie enden wir jetzt doch mit einer recht konkreten Predigtidee. Vielleicht hast du oder auch ihr, die uns zugehört habt, Lust, daran weiterzudenken, ob das was sein könnte. Auf jeden Fall dir vielen Dank für deine Gedanken und Ideen und auch Fragen, Anfragen an diese Verse und das Gleichnis. Und danke euch, die uns zugehört habt bis zum Schluss. Wir laden euch ein, nicht zu einem Festmahl, sondern nächste Woche wieder einzuschalten. Wer weiß, vielleicht wird das auch ein Fest. Ihr dürft auch gerne mal mitmachen. Meldet euch, uns abonnieren, bewerten, von uns erzählen. Genau alles, was man so mit einem Podcast machen kann. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!
Tschüss!
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.